Große Veränderungen im Chemiepark, Hunde rund ums Hotel Lohmühle und es gibt Zeugnisse.
Mahlzeit.
Und damit herzlich willkommen zu Mahlzeit, dem Podcast der Mahler Zeitung. Heute mit meinen Kollegen Theresa Breuer.
Hallo.
Heinz-Peter Mohr.
Hallo.
Und mein Name ist Katharina Göke. Ja, der Chemiepark steht vor tiefgreifenden Veränderungen. Evonik will seine Tochtergesellschaft, den Standortbetreiber Senect, verkaufen. Das gab der Senect-Geschäftsführer Daniel Brüning beim Sommerbesuch von Bürgermeister Thomas Terhorst sowie Vertretern von Stadtverwaltung und Ratsfraktionen bekannt, bei dem wir auch anwesend waren. Heinz-Peter, du warst zwar nicht dabei, sondern unser Kollege Thomas Brüsch, aber du beschäftigst dich mit dem Chemiepark ja auch seit über 30 Jahren. Wie kam es zu der Entscheidung, dass Evonik Senect verkaufen will?
Ja, Evonik will sich auf die Märkte konzentrieren, die jetzt so Thema sind, also über Europa hinaus, China, die USA, und da will das Unternehmen eben diesen Standortbetreiber Senect verkaufen. Also das ist ja praktisch der Hausmeister im Chemiepark. Die kümmern sich um die Leitungen, dass die vernünftig funktionieren, dass Stoffe da vernünftig transportiert werden, dass die Anlagen in Ordnung sind, die warten das. Die kümmern sich auch um die Werkfeuerwehr, die gehört auch dazu. Und ja, alles, was so notwendig ist, damit die Infrastruktur funktioniert, das ist die Aufgabe von Senect. Und dafür haben die 3.500 Beschäftigte. Und das ist ja, das zeigt ja schon, das ist ja eigentlich ein Drittel des Chemieparks, das ist schon eine Hausnummer. Ne?
Absolut.
Und was immer vergessen wird, die betreuen auch den Standort Wesseling. Das ist also südlich von Köln. Ja, vielleicht ein Viertel des Chemieparks oder also auf jeden Fall vom Personal her ist es deutlich weniger. Mahl ist natürlich der größte Standort von Evonik. Ja, und auch im Wesseling gibt es 5 Unternehmen von Evonik, in Mahl sind es 20. Ja, und die müssen alle vernünftige Anlagen haben, die müssen alle arbeiten können. Und das ist eben die Aufgabe von Senect. Und ja, ein Investor wird noch gesucht, also den Käufer gibt es noch nicht, aber die Absicht, das zu verkaufen, ist schon bekannt gegeben worden.
Genau, genau, bei dem Sommerbesuch, wie gesagt. Was bedeutet das für den Chemiepark, wenn Senect verkauft werden sollte?
Senect gehört dann nicht mehr zu Evonik. Ja, das heißt also, Evonik zieht sich da so ein bisschen aus dem Chemiepark zurück, aber hat natürlich noch jede Menge Firmen. Es stehen ja nicht nur tiefgreifende Veränderungen bevor, sondern die haben ja auch schon begonnen. Also Evonik hat sich schon von einer ganzen Anzahl von Mitarbeitern getrennt. Ich glaube, es waren schon 1.000 und die wollen ja auch die Verwaltung verschlanken. Der Aktienkurs ist schon in den letzten Jahren stark gesunken. Das betrifft natürlich die ganze Chemieindustrie. Das ist kein hausgemachtes Problem von Evonik. Überall hat die Chemieindustrie Absatzprobleme und die sagen, ja, in Europa haben wir nicht so die Standortbedingungen, durch die wir mit Märkten wie China konkurrieren können, wo alles billiger ist. Ne?
Ja. Aber man kann sich auch vorstellen, dass die Sorge groß ist, wenn, so wie du es beschreibst, dass Senect da so eine Art Hausmeisterrolle übernimmt und dass viele andere Unternehmen abhängig sind von denen, dass die Sorgen einfach groß sind, was den Standort betrifft, was Mitarbeiter betrifft. Also da werden sich schon einige Sorgen machen, wenn sie jetzt von dieser Nachricht gehört haben, oder?
Das denke ich. Also die Mitarbeiter selbst werden sich fragen, ja, bleibt dann noch der Chemietarif? Ne?
Ja, das war ja auch großes Thema im Artikel.
Und bleiben unsere Arbeitsplätze? Da gibt es ja eine Versicherung von Evonik, dass dass es keine betriebsbedingten Kündigungen bis 2032 geben wird. Ja, es bedeutet auch, also Senect bewirtschaftet ja auch die ganzen Flächen im Chemiepark. Mhm. Da steht ja einiges leer. Ich müsste mal gucken, ob ich die Zahl jetzt so schnell finde. Also da sind 35 Hektar Fläche ungenutzt. Und da werden jetzt natürlich auch noch weitere, können sich weitere Betriebe ansiedeln. im Idealfall chemienahe Betriebe, aber das kann auch so Industrie sein. Also es können auch industrielle Wärmepumpen und was nicht alles sein. Also das, wie gesagt, im Idealfall hängt es mit der Chemie zusammen, aber ob das jetzt immer hundertprozentig Chemieunternehmen sein müssen, die da, dort angesiedelt werden, bei so einer großen Zahl freier Flächen ist die Frage.
Ja, da haben wir ja schon so eine Aufweichung, ne? Interzero ist ja zum Beispiel auch Müllverbrennung.
Genau.
Das ist ja jetzt auch nicht in erster Linie
Chemie.
Chemie.
Ja. Genau, ja. Ein Unternehmen, das auf jeden Fall gebraucht wird. Die Frage ist eben nur, ob so nah an Wohngebieten.
Ja, da haben wir ja auch schon mehrfach drüber geredet. Wer dazu mehr wissen will, gerne mal ein paar Folgen zurückhören. Da haben wir drüber gesprochen. Ja, was passiert denn eigentlich, wenn Evonik keinen Investor finden sollte?
Dann wird Evonik mit einer, also will eine Mindestbeteiligung von Synect halten und irgendwie sehen, dass sie das Ding selbstständig machen. Ich weiß nicht, wie die das machen wollen. Also sie, ja, sie wollen schon, also sie suchen schon mit Energie da einen Käufer. Ne? Das ist ja auch ein profitables Unternehmen. Das hat Gewinn gemacht. Das hat ein, ja, Zahlen kann ich mir immer so schnell, so schlecht merken. Deswegen gucke ich mal, ja, also ein Jahresgewinn von 200 Millionen Euro, ein Umsatz von 1,8 Millionen Milliarden Euro. Das ist ordentlich, das ist gut. Das entspricht aber offenbar nicht den Erwartungen von Evonik. Die brauchen einfach Geld, um in andere Märkte zu investieren, in, ja, ich denke, in, auch in andere Standorte zu investieren weltweit, weil offenbar die Standorte in Europa oder in Deutschland zu teuer sind, so verstehe ich das zumindest. Ja.
Okay. Wenn ihr nichts mehr zum Chemiepark habt?
Ja, du kannst gerne auch fragen, aber also ich habe.
Du kannst ja vielleicht nochmal was, du hast den Chemietarif vorhin erwähnt, aber dann auch nicht ausgeführt. Wenn ich Herrn Brüning richtig verstanden habe, wollen die daran schon weiter festhalten. Richtig?
Genau, das hat er, er hat gesagt, das ist also im Moment kein Thema, das ist nicht unser Ansinnen, dass wir den Chemietarif verlassen und der gilt ja auch für die 3000 oder 3500 Beschäftigten, das weiß ich jetzt doch nicht so genau.
Ich glaube, also, ich hatte in der Überschrift von Thomas 3000 gelesen, aber auch 3000, nicht drauf festnageln, bitte.
Vielleicht sind die anderen 500 am Standort Wesseling.
Das ja, kann das kann sein. Natürlich sein. Ja, dann würde ich sagen, belassen wir es bei dem Thema erstmal. Wir bleiben natürlich dran und werden wie immer weiter über ja die Zukunft des Chemieparks berichten und über ja wie es damit Evonik weitergeht, ob sie einen Investor finden und wer das dann sein wird, wenn sie einen gefunden haben. Genau. Dann würde ich sagen, kommen wir zum Werbeblock. Alles über das, was wir hier sprechen, also alle unsere Artikel, alle unsere Themen, unsere Bildergalerien, die Podcasts natürlich, Livestreams, Video und auch den Lokalsport, findet ihr natürlich wie immer auf www.maler-zeitung.de und in der MZ Plus App, die gibt es für iOS und Android. Ja, da haben wir auch immer noch ein besonderes Angebot und zwar 1 € für 6 Monate. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Einfach mal draufklicken, ausprobieren und schauen, ob das was für euch ist. Von unseren Kollegen aus der Logistik gibt es weiterhin den Aufruf für die Taschengeldjäger. Das ist eine Aktion, die richtet sich an Kinder und Jugendliche von 13 bis 17 Jahren, die eben Zeitungen und Anzeigenprospekte verteilen möchten. Da findet ihr alle Infos unter taschengeldjäger.de, Jäger natürlich mit AE. Genau, auch da einfach mit euren Eltern oder ihr selbst einfach mal draufklicken, draufschauen und schauen, ob das was für euch ist. Und wir haben auch immer noch den Aufruf für Telesales Manager und HR Payroll Specialists. Wenn ihr Werbung verkaufen wollt und auch das gut könnt und gut drin seid, dann einfach mal euch das anschauen. Frei nach dem Motto Explore Your Sales Talents und genau unter der Adresse exploreyourtalents.de/jobs findet ihr alle Informationen und auch ein Bewerbungsformular, wo ihr euch direkt bei uns bewerben könnt. Und wer weiß, vielleicht können wir euch ja bald als neue Kollegin oder neuen Kollegen begrüßen. Da würden wir uns sehr drüber freuen. Die Links gibt es wie immer in den Shownotes. Ja, dann kommen wir zu einem tierischen Thema. Am Hotel Lohmühle tut sich etwas, und zwar auch schon sichtlich, da rollen Bagger und es gibt auch schon eine neue Beflaggung, denn der neue Eigentümer Dirk Butler will aus dem Traditionshotel einen Hundecampus machen. Heinz-Peter, was muss man sich darunter vorstellen?
Ja, das wird nach und nach entstehen. Im Moment gibt es schon eine große eingezäunte Hundewiese, auf der man schon trainieren kann. Da sollen noch zwei weitere entstehen. Also das können Hundetrainer, Hunde, ja, genau, die können das mieten und können dort Seminare veranstalten, ja, Tipps geben, wie man mit seinem verhaltensauffälligen Hund am besten umgeht. Ja, es müssen nicht nur verhaltensauffällige Hunde sein. Viele kommen ja dorthin zu solchen Kursen und vielleicht sogar solche, die es gar nicht so unbedingt nötig haben.
Ja, Junghunde müssen ja in der Regel oft trainiert werden.
Ja, auf jeden Fall. Und es gibt aber auch Wellness rund um den Hund, also eine Physiotherapie, ein Hundefriseur, also alles, was man als Hund so braucht oder vielleicht auch nicht braucht. Ihr wisst ja, ich bin jetzt nicht so der Hundeexperte, sondern mehr ein Katzenmensch. Aber auf jeden Fall muss man den Hund nicht nur da an der Leine halten, sondern es gibt auch, also wenn jetzt ein Hund zum Beispiel einen schweren Unfall hat, dann kann er da auf so ein Unterwasserlaufband gehen und da werden dann also seine Knochen in Ordnung gebracht, gelenkschonende Therapie, was es da nicht so alles gibt. Und das Ehepaar Dirk und Claudia Butler, die haben da sogar schon ein Hundephysiotherapieunternehmen vom Niederrhein, das da also fest zugesagt hat, die Hunde dort zu behandeln. Ja, wir sind mal gespannt, was da alles entsteht. Also man sieht schon, wie sich das Gelände verändert. Du hast es ja eben angesprochen. Die Flaggen wehen schon. Und das ist direkt neben dem Hotel Lohmühle, aber auch das Hotel selbst soll Teil dieses Campus sein. Also da gibt es ja noch den Wellnessbereich, die Sauna, die es lange Zeit gab, jetzt glaube ich geschlossen ist. Da soll die Hundetagesstätte und Hundeseminarstätte entstehen, wenn ich das richtig verstanden habe. Auch dieses Schwimmbecken, das da so ein kleines oder auch größeres Becken im Freien ist, das wird umgebaut. Also da wird so der Seminarbereich entstehen. Mhm. Und man kann natürlich, wie das bisher auch schon so war, mit dem Hund auch in die Lohmühle gehen. Also das Hotel Lohmühle war ja bisher auch schon hundefreundlich. Da zahlte man einen kleinen Aufpreis, wenn man mit seinem Hund dann da reinging. Und der Biergarten könnte auch schon ein Treffpunkt von den Leuten werden, die da die Seminare besuchen und auch schon die erste Wanderung. Die gibt es nämlich, die erste Hundewanderung, die gibt es auch schon am Wochenende in der Hart.
Okay.
Mal gucken, wer da so hingeht. Also die Preise sind jetzt für mich als Wanderer, finde ich die schon ordentlich. Also 39 Euro für Herrchen oder Frauchen mit Hund.
Aber da bekommt man, also ich kenne Alpaka-Wanderungen, da bekommt man ja einen Alpaka dann sozusagen von einem Alpaka-Hof zur Verfügung gestellt, hört sich jetzt blöd an, aber die sind dann da, leben da und mit denen kannst du dann wandern gehen. Ist das dann da so, dass du deinen eigenen Hund mitbringst oder kriegst du sozusagen auch einen Hund für die Stunde oder zwei?
Interessante Frage. Also ich habe es so verstanden, dass man da mit eigenem Hund kommt und da gibt es, glaube ich, auch so Doggy-Bag, also ein bisschen Verpflegung. Und die laufen da ruhig schon so 3,5 Stunden ist das, glaube ich.
Also das ist schon lang.
Schon ordentlich und danach geht's dann, ja, kilometermäßig ist das, glaube ich, nur so 10 oder 10,5, also nicht so weit. Aber bis die Hunde dann mal, also wenn das so eine Gruppe von 20 Menschen mit Hunden sind, dann wird das sicherlich dauern, bis die da wieder am Ausgangspunkt sind.
Ja.
Am Forsthaus Heidberg geht's da los und ja, ich weiß jetzt nicht, ob das schon ausverkauft ist, hatte ich jetzt noch nicht nachgefragt. Die werden sich dann nachher auch in der Lohmühle treffen im Biergarten.
Okay. Warum denn ausgerechnet Hundecampus? Hätte ja auch irgendwas anderes sein können. Was war denn der Antrieb der neuen Besitzer?
Also die sind beide Hundefans. Die haben selbst sieben Hunde. Wie heißen die? Kangal, das sind so, glaube ich, so Hirtenhunde aus Osteuropa. Und dann haben sie noch ein paar andere Hunde. ja, eigentlich ganz liebe Tiere. So, der eine hat mich ein bisschen angebellt, aber die mit den anderen kam ich gleich gut
keiner
klar.
Keiner
zugeschnappt. Ja, und genau, also die sind, also der Dirk Butler, der Eigentümer Dr. Dirk Butler, der hat auch, ist auch Rechtsanwalt, Unternehmensberater, hat einige Firmen, also eine ganze Firmengruppe, und der kann sich das offenbar leisten, so ein Gelände von 17.000 Quadratmetern zu kaufen und das dann nach und nach zu so einem Resort auszubauen. Ja, also die Begeisterung für Hunde, die Leidenschaft für Hunde, die treibt die beiden an. Ja, und es geht eigentlich schon am Donnerstag dort los mit dem Biergarten. Also es wird
also
sich
sozusagen, wenn die Folge erscheint, können wir sagen, heute geht's los.
Das können wir sagen, ja. Also der Biergarten macht an diesem Donnerstag auf. Mhm. Allerdings gibt's da erstmal nur Getränke. Eine Woche später gibt's dann auch Wein und Tapas. Und dann wird das Restaurant Lohe sich auch präsentieren. Das wird dann ein neuer Betreiber sein, der Sebastian Vogt aus Oberhausen.
Mhm.
Der hat bisher für die Stadiongastronomie gesorgt. Und ich muss sagen, ich habe da die beste Bratwurst meines Lebens gegessen bei Rot-Weiß Oberhausen. Und
als Bochum-Fan muss ich ja jetzt fast schon sagen, die beste gibt es im Bochum-Stadion. Aber
ja, die habe ich noch nicht probiert. Wir können ja mal...
Wir können mal einen Test machen, aber nicht für hier. Das hat mit Mal nichts zu tun.
Aber das ist auch schon eine Weile her. Also ich weiß ja jetzt nicht, ob Herr Vogt für die Bratwurst verantwortlich war. Naja, auf jeden Fall hat er auch das Ebertbad betrieben. Mhm. Wer Kabarett-Fan ist, kennt das vielleicht. Also da sieht man alle, die Rang und Namen haben in der Kabarettszene. Und da gibt es auch Kleinkunst, also auch ein bisschen mehr.
Ehemaliges Schwimmbad.
Ja, Stammlokal der Misfits aus Oberhausen und anderer. Ja, und da hat er auch die Gastronomie betrieben. Das macht er aber nicht mehr.
Okay.
Wir sind gespannt. Wir haben ihn noch nicht begrüßt hier einmal, aber er wird bald sich vorstellen.
Ja, sehr schön. Aber das Ehepaar Gül betreibt weiterhin das Hotel.
Auf jeden Fall. Auch da tut sich einiges. Die Tische sind rund und nicht mehr eckig. Das ist alles so ein bisschen, ja, würde ich sagen, von der Einrichtung her lockerer, luftiger geworden. Und das Hotel Lohmühle bleibt so, wie man es kennt, eine gute Adresse für Hochzeiten, für Geburtstage, für Feiern. Ja, und da wird dann eben der neue Betreiber des Restaurants Lohe auch servieren.
Mhm.
Ja, aber für die Hotelübernachtungen sorgt weiter das Ehepaar Gül, also Kader Gül und seine Frau Nasa. Also,
ja, sehr schön. Ja, dann würde ich sagen, dann haben wir unser tierisches Thema heute auch abgehakt.
Ja.
Und kommen zum letzten Thema. Denn am Freitag, also wenn die Folge erscheint, morgen, steht für alle Schülerinnen und Schüler der letzte Schultag vor den Sommerferien an. Das bedeutet auch immer, es gibt Zeugnisse. Bis auf die Abschlussschülerinnen und Abschlussschüler, die haben ihre Abschlusszeugnisse natürlich schon. Auch davon gab es wieder einige mal. Da haben wir auch Bildergalerien gemacht, also gerne mal auf malerzeitung.de bzw. in der MZ Plus App nachschauen. Wir haben von den Zeugnisvergaben von allen tatsächlich Fotos gemacht und haben natürlich auch wie immer eine übergreifende Galerie mit allen Abschlussklassen. Das Einzige, was natürlich auffällt, aus einem gewissen Grund, ist, dass es weniger Abiturientinnen und Abiturienten dieses Jahr gab. Theresa, warum denn?
Ja, es ist so, dass wir eigentlich nur an den Gesamtschulen Abiturienten haben. Die Gymnasien, die sind ja wieder zurückgekehrt zum 9-jährigen Gymnasium, nachdem sie jetzt einige Jahre 8-jähriges Gymnasium waren. Das heißt, in diesem Jahr haben die einfach gar keine Abiturienten. Soweit ich weiß, gab es eine zentrale Anlaufstelle für die, die im letzten Jahr das Abitur nicht geschafft haben. Das war für den Kreis Recklinghausen das Freiherr vom Stein Gymnasium in Recklinghausen. Dort sind alle sozusagen gesammelt, haben das 13. Schuljahr nochmal wiederholt und in diesem Jahr Abitur gemacht. Aber die Folge ist, dass wir sehr viel weniger Abiturienten haben und auch sehr viel weniger, die sich jetzt um die Studienplätze bewerben können und vielleicht auch größere Chancen auf einen Studienplatz haben dadurch, dass die Konkurrenz nicht so groß ist. Ne?
Ja, ich bin tatsächlich gehört zu denen, die nach 12 Jahren, also 8 Jahren weiter für eine Schule Abi gemacht haben. Und ich kann mich noch erinnern, dass es damals, als sie umgestellt haben, gab es den Doppeljahrgang. Und der Rückhörschluss ist natürlich, jetzt gibt es tatsächlich so einen Nullerjahrgang. Und meine alte Schule ist tatsächlich auch ein sogenanntes Bündelungsgymnasium in Bottrop, wo dann halt Leute, wie du schon gesagt hast, die eben das Abi nicht geschafft haben oder die Realschülerinnen und Realschüler, die Abitur machen wollen, die gehören dann natürlich auch zu die, für die muss es ja auch eine Möglichkeit geben dieses Jahr.
Wie fandst du das Abi in 8 Jahren? Da war eine Menge Stoff drin, ne?
Ja gut, ich kann es natürlich nicht vergleichen mit nach 9 Jahren. Aber ja, es wurde natürlich schon von den Lehrern auch immer gesagt, dass sie normalerweise das eigentlich später oder einige Themen später gemacht hätten. Das ist schon alles ziemlich gestaucht war. Und ich glaube, generell einigen Schülerinnen und Schülern hätte es vielleicht auch gut getan, wenn man noch ein Jahr länger hätte, um sich aufs Abitur vorzubereiten. Deswegen bin gespannt.
War für dich wahrscheinlich auch, eine sehr frühe Zeit zu überlegen, was möchte ich denn eigentlich machen? Was wird definitiv denn mein Beruf sein? Ich weiß nicht, wie es dir geht. Wir haben ja 9 Jahre Abi gemacht, ne? Und wir hatten dann ein Jahr länger Zeit zu überlegen. Und ich bin eigentlich auch froh drüber. Also ich kann mich noch gut erinnern, das G8-Abi verdanken wir ja der FDP, die das unbedingt durchgesetzt haben wollte. Ja, wie war das für dich, schon gleich zu sagen, so, das ist meine Berufslaufbahn mit wie viel?
Ich habe noch mit 18 Abi gemacht. Wir hatten aber natürlich auch, also eine Freundin von mir, die hat erst im Juni Geburtstag, die war halt erst noch 17 und davon gab es einige, auch in meiner Stufe und in den darauffolgenden oder davorliegenden Stufen, die halt mit 17 dann überlegen mussten, okay, was mache ich denn jetzt eigentlich? Beziehungsweise die sind dann natürlich kurz nach 18 geworden, aber ja, das ist natürlich schon eine Sache. Vor allem, es gibt ja so viele Möglichkeiten. Und ich glaube, schon einige aus meiner Stufe, inklusive mir, haben dann erstmal ein freiwilliges Jahr gemacht, im Bundesfreiwilligendienst oder sind ins Ausland gegangen, haben da irgendwie was gemacht, um sozusagen sich auch noch mal ein bisschen Zeit zu verschaffen. Ich persönlich wusste es tatsächlich schon recht früh, dass ich in den Journalismus will. Aber mir hat dieses Jahr trotzdem dann auch nochmal Zeit gegeben, an einem Projekt teilzunehmen, was Journalismus anging, um mich dann halt auch einfach entspannt in meinem Fall Hochschule zu bewerben und dann halt, ja, Journalismus zu studieren.
Ja, solange man da eine große Konkurrenz hatte, stand man natürlich auch immer unter dem Druck, eine möglichst gute Note zu bekommen, ne? Und es hat sich ja jetzt so entwickelt, dass, und da gibt es auch eine Kritik mittlerweile, dass die Noten vielleicht auch inflationär gute Noten vergeben werden, dass derart viele Jugendliche ein Abitur mit einer 1 vor dem Komma machen. Das ist natürlich auch die Frage. Sind die Anforderungen zurückgeschraubt worden? Ist es eine Folge dessen, dass man die Möglichkeit geben möchte, einen bestimmten NC zu erreichen, um auch Studienmöglichkeiten aufzutun, die man vorher vielleicht nicht hatte? Aber erinnert ihr euch, dass es zu euren Schulzeiten, weiß ich nicht, 20 Schüler in dem Jahrgang gab, die eine 1 vor dem Komma hatten im Abitur?
Nee, ganz bestimmt nicht. Ich stamme ja noch aus dem Null-Bock-Jahrgang, ne? Und es gab damals aber durchaus schon Leute, die Bock hatten, also die eine 1 vorm Komma hatten, aber das waren nicht so viele. Ich würde mal sagen, das waren keine 10. Aber
eine Handvoll
so,
waren das vielleicht.
Ja, also wenn man das jetzt auf Klassengröße rechnet, waren es keine 10. Ne? Also das war schon eine Ausnahme. Also ich habe übrigens auch mit 17 Abi gemacht, noch G9, aber ich hatte jetzt trotzdem nicht so viel Bock auf Leistung, auf gute Noten. Also mein Ehrgeiz war schon irgendwann mit, ja, sagen wir mal 15 Jahren erwacht, aber eigentlich relativ spät, ne? Also es war tatsächlich, deswegen nannte man die Generation ja so, da war jetzt Leistung nicht so das Obercoolste. Ne? Man saß auch gern mal auf der Wiese, hat Hippie-Lieder gesungen oder sowas. Und ich wusste mit 17 also noch nicht, also so weit war es bei mir noch nicht, was ich da werden wollte. Und das war dann später anders. Ja, also ich habe auch schon mit 19 angefangen, so für die ersten Zeitungen zu schreiben. Aber ich brauchte da erstmal 2 Jahre, um mich zu entwickeln. Ja.
Und ich glaube, das Problem hatten in den Generationen, die halt nach G8 Abi gemacht haben, viele. Ich weiß nicht, ob sich das wirklich mit G9 ändert, weil du halt immer noch das Ding hast, klar, die sind jetzt alle älter, das Jahr zumindest, aber es gibt halt immer noch so unfassbar viele Möglichkeiten heutzutage, was du machen kannst. Nicht nur beruflich, sondern eben, was du halt auch nach dem Abi machen kannst, was ich ja vorhin schon aufgezählt habe. Deswegen bin ich echt gespannt, ob das dann vielleicht den jetzigen Schülerinnen und Schülern dann einfacher fallen wird.
Ja, es gibt ja viel mehr Medienberufe, ne? Also vor ein paar Jahren gab es 80 Medienberufe. Ich habe das mal in so einem Katalog vom Grimme-Institut gesehen. Also ich wüsste nicht, dass es zu meiner Zeit so viele Medienberufe gab, keine Ahnung. Was seid ihr denn überhaupt für eine Generation? Jetzt haben wir von Null Bock gesprochen. Was hattet ihr? Weißt du was? Gen Z? Nee.
Ach so, das meinst du? Ja. Ich kann mir das nie merken. Ich glaube, bei mir ist es entweder Gen Y oder Gen C. Ich weiß aber auch nicht.
Okay.
Ich frage mich nur auch, wenn jetzt, das ist jetzt nochmal ein anderes Thema, aber wenn alle Abitur machen und wenn so viele ein gutes oder sehr gutes Abitur machen, dann drängen die ja auch alle in die Hochschule, an die Unis. Aber wollen denn dann da auch einige noch überhaupt vielleicht ins Handwerk? Das ist ja auch ein großes Problem. Geht man dann den Weg und überlegt sich, ich entscheide mich für einen Handwerksberuf, wenn ich so ein gutes Abitur habe? Das ist ja auch die Frage. Wie entwickelt sich das in den nächsten Jahren?
Absolut.
Ja, der Numerus Clausus, es gibt gar nicht mehr so viele Fächer, in denen Numerus Clausus gilt.
In der Medizin ist auch geknickt, ne?
Ist ja komplett weg?
Ja,
da bin ich mir gerade auch nicht sicher.
Das kann ich nicht hundertprozentig sagen.
Zumindest in einigen Bundesländern.
Das kann sein.
Also der war lange Zeit recht hoch und ich weiß, dass mein Stiefsohn wirklich 6 Jahre warten musste. Oh. Zahnarzt, den Beruf, den er erfolgreich ausübt, das ist wirklich ungerecht. Ja. Ne? Wenn man handwerklich geschickt ist und erreicht dann den Numerus Clausus nicht und er hat eigentlich eine super Prüfung bestanden, aber ne, da war einfach der Numerus Clausus davor. Das finde ich schon echt hart. Ich bin da kein Fan von.
In diesem Jahr haben ja dann vielleicht mehr Leute die Chance, weil es weniger Konkurrenz ist. Vielleicht auch die aus dem letzten Jahr, dass die dann in diesem Jahr sich um einen Studienplatz in Medizin oder Jura, weiß ich nicht, bewerben können.
Ja, ich weiß nicht, ob ich nicht Eignungsprüfungen sehr viel gerechter fände.
Ja. Ja. Ne? Weil dann hängt es nicht nur immer nur mit der schulischen Leistung ab, sondern eben halt von den Tests an dem Tag. Gibt es ja bei, wenn du Journalismus studieren willst, wenn du Volontariate bei den Öffentlich-Rechtlichen, die haben dann ja immer wirklich lange Bewerbungsphasen.
Ja, um nochmal zu den Zahnärzten zurückzukommen, da gab es Einser-Abiturienten, die haben die Prüfung vergeigt. Mhm. Also da gab es sowieso die Hälfte, die Prüfung vergeigt haben. Unfassbar, ne? Ja. Dann studiert man so lange und...
Ja, um vielleicht nochmal auf das Thema Zeugnisse zurückzukommen. Wir haben auch mit unserer ehemaligen Praktikantin Anna gesprochen. Die war nämlich auch schon mal zu Gast im Podcast Hör mal Härten, also von der Härten allgemein. Genau, da hat sie auch schon mal gesprochen, da könnte man sie auch kennen. Und genau, sie hat mit unserer Redaktionsleiterin Martina Müller gesprochen und der Artikel dazu zum Thema Zeugnisse erscheint auch noch bald. Der ist wahrscheinlich noch nicht online, wenn der Podcast online geht, aber das wissen wir auch noch nicht so genau. Aber da wollte ich nur noch schon mal drauf hinweisen. Vielleicht wollen wir noch einmal ganz kurz so über unsere Zeugniserfahrungen sprechen. Könnt ihr euch noch an irgendwie Zeugnisse oder Zeugnisvergaben bis auf jetzt Abitur erinnern?
Klar, also ich weiß, dass ich, hatte ich ja schon mal erzählt, ne, in der 10. Klasse so einen totalen Durchhänger habe. Aber das ist natürlich bei vielen so, ne, mit 14.
Eben, Pubertät.
Schwieriges Alter. Ich hatte da in einem Jahr 5 Fünfen, aber die so geschickt gestreut, dass ich dann versetzt wurde, ne? Denn eine war dann in Sport, so, ne? Da hatte ich auch null Bock auf Sport und ja, aber dann irgendwann mit 15 ist dann doch mein Ehrgeiz erwacht und ich hatte dann noch ein einigermaßen ordentliches Abi und man kann ja immer noch Journalist damit werden.
Absolut.
Wobei, ich muss sagen, ich hatte Losglück, sonst hätte ich da gar keinen Studienplatz an der Uni gekriegt. Also mich hatte damals der Numerus Clausus schon echt heftig getroffen. Ja, und insofern, eine Zeit lang war mir Zeugnis egal. Und dann war ich natürlich froh, dass ich zumindest 2-3 hatte und da eine Chance hatte, in so ein Losverfahren zu kommen.
Aber hast du irgendwie Zeugnisgeld oder so von Eltern, Großeltern oder so bekommen oder wie war das?
Von meinen Eltern habe ich was bekommen, aber ich erinnere mich nicht an Summen oder sowas.
Ja, das habe ich im Härtner-Podcast auch schon erzählt, ich nämlich auch nicht. Ich weiß nur, dass ich von meinen Großeltern immer Zeugnisgeld bekommen habe, aber das war dann auch nicht an irgendwie Noten festgehangen. Also nicht, wenn man eine 1 hat, gibt so und so viel Geld, 2 und so gibt so viel, sondern ich habe halt generell eine Summe bekommen.
Oder die haben bestimmt was Schönes mit mir gemacht, aber ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr. Weißt du das?
Nein, ich glaube, die Oma hat Geld gegeben, aber... Ja. Ich weiß die Umstände nicht mehr.
Aber an deine Zeugnisse erinnerst du dich?
Ja, aber eher so an ein Gesamtgefühl. Ich weiß, ich kann mich nicht mehr erinnern, dass ich irgendwie auf Zeugnisse, den Tag der Zeugnisausgabe hingefiebert habe oder nicht geschlafen oder unruhig war. Wenn dann, man wusste das ja vorher auch irgendwie schon, wie es ausgeht. Aber dass ich da irgendwie große Angst hatte oder...
Nö, das auch nicht. Ich weiß, das ist immer schon so ein aufregendes Gefühl, so gesamt in der Klasse war, vor allem in der Grundschule, dass man natürlich, und es war ist ja immer der letzte Schultag vor den Sommerferien, wenn man jetzt die Zeugnisse nimmt. Und da freut man sich dann, glaube ich, mehr drauf, als dass man die Zeugnisse bekommt. Zumindest war das bei mir so. Ja, dann apropos Sommerferien, habe ich mir sogar selber eine gute Überleitung gegeben. Wir haben ja jetzt bald Sommerferien und fürs erste Sommerferienwochenende haben wir auch ein paar Wochenendtipps für euch. Und zwar führt am Freitag das Theater Dionysos, ist da jemand, über Einsamkeit und Verbundenheit im Theater Mahl auf. Das ist die Premiere. Die beginnt um 19.30 Uhr. Ja, Karten kosten 17 Euro und sind im I-Punkt im Mahler Stern und unter der Telefonnummer 02365-994310 sowie online erhältlich. Dann am Samstag, wenn ich jetzt richtig gucke, gibt es die Sommernachtsträume. Das ist im Rahmen der Konzertreihe Klassik im Europäischen Friedenshaus. Damit ist der Veranstaltungsort auch schon klar. Das ist am Samstag um 19.30 Uhr und da treten die Cellistin Aiki Mori und die Harfenistin Emma Zannes auf. Karten im Vorverkauf kosten 20, ermäßigt 15 Euro und sind ebenfalls im I-Punkt erhältlich. An der Abendkasse gibt es auch Karten. Da wird dann nochmal 3 Euro auf den Preis oben drauf geschlagen. Und dann haben wir noch einen Tipp für euch, der jetzt nichts mit dem Wochenende zu tun hat, aber mit den Ferien. Und zwar beginnt nächste Woche Montag Sport im Park. Das findet immer im Volkspark plus teilweise auch im Guido-Heiland-Bad und im Gänsebring statt. Wie gesagt, Start ist der 20. Juli, das ist der Montag. Das geht dann bis zum 31. August, also ungefähr bis zum Ferienende. Und genau, da gibt es dann ganz verschiedene Sportangebote vom Stadtsportverband, vom Sportverein und so weiter und so fort. Und die finden in der Regel montags und donnerstags ab 18 Uhr und samstags ab 10 Uhr auf. Auch dazu haben wir eine Übersicht mit allen Terminen, mit allen Sportangeboten auf www.maler-zeitung.de und in der MZ-Plus-App. Und damit entlassen wir euch und uns ins Wochenende. Wir sagen Dankeschön fürs Zuhören und fürs Zuschauen. Nochmal ein Hinweis, unsere E-Mail-Adresse ist mzredaktion@medienhaus-bauer.de. Ihr findet uns auch auf den sozialen Medien wie Instagram und Facebook. Auch darüber könnt ihr uns auch gerne erreichen. Genau, und wenn ihr als Zuhörer bei uns auf der Webseite noch ein Abo dalassen würdet, würden wir uns auch sehr drüber freuen. Dann sage ich danke, Theresa. Danke, Heinz-Peter.
Gerne.
Und wir sehen uns nächste Woche. Tschüss.
Tschüss.